wir sind auch als Christen verantwortlich für die Natur. Und das wurde auch ganz konkret umgesetzt, dass wir Projekte gemacht haben, wo Bauern umgestiegen sind und dann ökologisch produziert haben.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In Horizontwechsel erzählen Menschen von ihren Erlebnissen aus einer Ecke der Welt, die ihnen zur zweiten Heimat geworden ist. In dieser Folge habe ich Geraldo Grützmann zu Gast. Geraldo ist in Brasilien an der Grenze zu Argentinien aufgewachsen und kam im Rahmen seines Theologiestudiums für 2 Auslandssemester nach Neuendettelsau. Zurück in Brasilien war er als Pfarrer tätig, doch ein Austauschprogramm führte ihn wieder nach Deutschland. Vorerst. Wir sprechen darüber, was die lutherische Kirche und die deutsche Sprache gemeinsam haben, warum es sich gelohnt hat, mit den Landlosen zu protestieren und was ihn nach fast 40 Jahren wieder nach Neuendettelsau brachte. Hallo Geraldo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Geraldo, wo kommst du gerade her?
Jetzt komme ich gerade von zu Hause. Ich wohne ja hier in Neuendettelsau, ganz in der Nähe von Mission Eine Welt, 5 Minuten.
Du bist also ein Neuendettelsauer.
Ja, ich gehöre zu den Einwohnern von Neuendettelsau.
Wenn man dich fragen würde, wo kommst du eigentlich her? Was würdest du antworten?
Eigentlich komme ich aus Südbrasilien, denn nur Brasilien ist auch noch nicht ausreichend.
Und Südbrasilien reicht schon zur Beschreibung?
Es hilft schon, aber eigentlich müsste man noch sagen, das ist das Bundesland Rio Grande do Sul, das südlichste Bundesland an der Grenze mit Argentinien, Uruguay und ganz in der Nähe von Paraguay auch.
Rio Grande do Sul. Was ist das für eine Landschaft?
Also es ist eine Landschaft, die auch unterschiedlich ist. Es gibt verschiedene Gegenden. Eine Gegend, die sehr berühmt ist in Südbrasilien, ist die Pampa, wo die Viehzüchter sind. Da kommt auch der Ausdruck Gaucho her, Gaúcho. Aber wo ich geboren bin, da ist es an der Grenze mit Argentinien, am Fluss Uruguay. Das ist ein großer Fluss. Und da ist die Landschaft von einem subtropischen Wald und auch etwas Gebirge, steiniges Land. Aber gleich einige Kilometer weiter, da verändert sich schon die Landschaft.
Und du bist in der Stadt oder auf dem Land groß geworden?
Ich bin ganz auf dem Land geboren und auch groß geworden.
Und wie hat sich dein Leben normalerweise abgespielt? Du bist viel unterwegs gewesen, draußen als Kind, oder warst du viel zu Hause zum Helfen, oder was hast du gemacht?
Ich habe meine Kindheit in große Freiheit genossen, obwohl auch viele Hausaufgaben selbstverständlich dazu gehörten. Wir Kinder waren mit im landwirtschaftlichen Alltag eingebunden. Wir waren ja eine Bauernfamilie, eine große Familie. Es ging hauptsächlich um Selbstversorgung und da waren wir auch dabei, die Hühner, die Schweine füttern. Und ich habe es genossen, diese Zeit, weil ich dieses alles mitbekommen habe und meine Weltentdeckung war sozusagen mit den Tieren im Wald und konnte viel experimentieren. Also es war eine schöne Zeit. Habe viel geritten, also das gehörte auch dazu. Schule war weit entfernt und dann bin ich auch sehr oft mit dem Pferd dahin gekommen.
Du bist mit dem Pferd zur Schule geritten?
Genau. Also die Schule, das war eine Schule, die von alle erste Klassen, also Primärschule bis 4. Klasse, die waren alle zusammen in einem Raum und die war etwa 6 Kilometer von unserem Haus. Das bedeutete 12 Kilometer jeden Tag hin und zurück oder zusammen hin und zurück. Das haben wir dann zu Fuß gemacht oder auch mit dem Pferd, je nach Lust oder Wetterbedingung, kalt im Winter, heiß im Sommer.
Und dann hat man gesagt, heute nehme ich mal das Pferd und nächstes Mal laufe ich.
Genau.
Und dann standen die Pferde einfach da rum vor der Schule.
Genau, die hatten ihren Ort, wo die angebunden wurden. Und das war auch unser Aufgabe, aufsatteln, absatteln, da musste man sich auch schon auskennen. Und das hat man auch alles nebenbei gelernt. Es waren ja immer ältere Schüler dabei, die dann geholfen haben zu Beginn, aber nachher war das selbstverständlich. Und wir konnten auch sehr oft um die Wette rennen auf der Straße, was auch sehr lustig war.
Brasilien ist ja ein sehr vielfältiges Land mit einer vielfältigen Einwanderungsgeschichte. Was war die Sprache, die ihr zu Hause gesprochen habt?
Zu Hause war es eine große Mischung. In meiner Familie ist diese Wanderungsgeschichte, wo ich geboren bin, schon eine zweite Station. Die erste Station war ganz auf der anderen Seite, an der Küste von Bundesstaat Rio Grande do Sul. Und dann 1914 ist diese Generation wieder weitergezogen, 500 Kilometer, ganz an die andere Seite, an die Grenze mit Argentinien, was damals auch von der Regierung gewollt war, um neue Gebiete zu erschließen.
Und welche Sprache habt ihr jetzt zu Hause gesprochen?
Und das war jetzt das, was die Sprache auch bestimmt hat. Also meine Eltern sind aus zwei verschiedenen Gruppen zusammengetroffen, genau in dieser Gegend. Mein Vater ist pommerscher Abstammung, also ganz aus dem damaligen Pommerland. Und meine Mutter, weiß ich nicht ganz genau, aber ich vermute Westfalen. Und weil die beiden Dialekte nicht zusammengepasst hat, ist man auch eher auf das Portugiesische umgestiegen, was auch viele Nachbarn sprachen. Oder sonst auch Hochdeutsch, das war ja sozusagen die kirchliche Sprache.
Also dann muss man sich das so vorstellen, die Eltern haben auch Hochdeutsch miteinander kommuniziert oder jeder in seinem Dialekt?
Ja, das war so eine Mischung. Aber das Hochdeutsch, also meine Mutter musste sich auch an das Pommerschblatt anpassen manchmal, weil andere Frauen nicht das Dialekt verstanden, das sie gesprochen hat, oder auch nicht das Hochdeutsche. Obwohl das Hochdeutsche sich durch Kirche und auch die Pfarrer, die da waren, als allgemeine Sprache durchgesetzt hat.
Das heißt, in der Kirche hat man dann auch Hochdeutsch miteinander gesprochen?
Genau, Gottesdienste wurden in deutscher Sprache abgehalten. Und das galt auch für andere Konfessionen, je nach Einwanderungsgebiet. Und in dieser Region waren verschiedene Gemeinden zusammengekommen und zum Beispiel Sendungen im Radio von Kirche aus, die konnten von der katholischen Kirche auf Polnisch sein oder Italienisch oder Portugiesisch. Und die Lutheraner oder Evangelische, die haben dann in der Regel die deutsche Sprache gehabt.
Lutherisch sein und Deutsch sein, das hängt schon miteinander zusammen, oder?
Deutschtum, das war schon sehr präsent auch in der lutherischen Kirche und war auch sozusagen eine Aussendungsaufgabe für Ausgesandte aus Deutschland, je nach Entsendungsorganisation mit mehr Schwerpunkt oder weniger. Aber es galt dazu, dass auch die Pfarrer deutsche Kultur mitgenommen haben.
Wann wusstest du, du würdest Theologie studieren?
Als ich dann die 8. Klasse abgeschlossen hatte, da war wieder die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und dann hat es sich so entwickelt, dass eine der Möglichkeiten die Weiterführung in einem Internat war. Und in diesem Internat gab es zwei Zweige. Das wäre sozusagen das Abitur hier. Einmal Pro-Seminar hieß es davor und jetzt war es dann eine Vorbereitung für Theologie oder das Lehramt. Das waren die zwei Zweige in der Schule, im Internat, in Iwo Ti, wo ich dann sozusagen das Abitur gemacht habe.
Das heißt, alle Schüler, die dort waren, sind dann Pfarrer oder Lehrer geworden?
Nicht alle, aber die meisten.
Und als du dich dann entschieden hast, diesen einen Zweig zu machen, war klar, du wirst Pfarrer.
Ja, das war die Voraussetzung fast, wenn schon das Abitur in diese Richtung gemacht wird, fast wie hier ein Fachabitur, dann geht es auch in diese Richtung.
Und danach bist du ja zum Theologiestudium nach São Leopoldo gegangen.
Genau, da war es das Gleiche nochmal. Ich hatte jetzt schon das vortheologische Studium abgeschlossen. Also wir hatten dann bei dem normalen Abschluss als Abitur, wir hatten schon eine gute Vorbereitung, so dass wir einige Teile beim Theologiestudium überhaupt nicht mehr machen wollten. Also ich konnte schon Griechisch und Latein und das mussten wir dann an theologische Hochschule nicht nachholen. Da kam dann das Hebräisch noch dazu. Also dann war es wieder, dann habe ich mich auch für das Theologiestudium beworben und habe dann 1981 an der Theologischen Hochschule in Sonnepolde begonnen.
Und in dieser Zeit hast du das Angebot bekommen, für ein Jahr nach Neudettelsau zu gehen. Ist das richtig?
Genau. Es besteht schon ein sehr langes Austauschprogramm zwischen die Augustaner hier in Neudettelsau und die
unsere kirchliche Hochschule in Neudettelsau
und die Theologische Hochschule der ESLEB in Sonnepolde. Und da gab es dieses Angebot, man konnte sich auch bewerben. Und ich hatte das Glück, dabei zu sein. Das sind jetzt exakt 40 Jahre in diesem Jahr. 84 bin ich zum ersten Mal hier in Deutschland gewesen.
Du gehörtest sicher zu den Ersten, die an diesem Austausch partizipiert haben, oder? Von Brasilien aus nach Neudettelsau zu kommen.
Nein, es gab schon einige davor. Es hat schon sehr früh begonnen, aber noch in den ersten Jahren, ja.
Was waren deine ersten Eindrücke in Deutschland vor 40 Jahren?
Ja, einmal natürlich ist das Bild von Deutschland in Brasilien schon verzerrt. Also da müssen schon einige Kanten gerade gemacht werden. Die Vorstellung, die ich hatte, war nicht genauso das, was ich hier vorgefunden habe. Natürlich war ich ja hier zuerst mal in Neudettelsau, ein kleines Dorf, eine kleine Uni, es war ein enger Kreis und von der Theologie war auch nicht so viel anders, weil wir hatten ja auch schon Karl Barth in Sonnepolde gelesen und dann war das nicht so viel Neues.
Also eigentlich hättest du fast nicht herkommen brauchen.
Ja, ich glaube, es hat sich doch viel gelohnt, um genau auch mal, und das war auch ja der Reiz, mal zu studieren zu können im Land, wo das Luthertum entstanden ist. Und damals war das dann auch wichtig, dass wir die Lutherstätten besuchen konnten unter ganz schwierigen Bedingungen, weil damals ja noch Deutschland geteilt war und nur einmal im Jahr, wenn die Leipziger Messe stattgefunden hat, war es überhaupt möglich, rüberzukommen und ein Visum zu bekommen. Aber ich konnte das auch noch erleben.
Also das war schon ein besonderes Privileg, dass man aus Brasilien kommend dann auch in die DDR fahren konnte. Und was habt ihr da gemacht? Wittenberg, Wartburg, solche Sachen?
Ja, der Anlass, dass man ein Visum bekommen konnte, war, dass die Leipziger Messe stattgefunden hat. Und offiziell waren wir auch nur für Leipzig erlaubt. Aber es gab einen mutigen Pfarrer in der DDR, der uns auch nach Wittenberg kutschiert hat, inkognito. Und wir waren dann immer sehr gespannt, wenn es
irgendwo... Was heißt inkognito? Man wusste nicht, wo ihr her wart, oder?
Nein, wir hatten keine Erlaubnis. Das bedeutet, wenn irgendeine Kontrolle stattfinden würde, dann hätten wir Pech gehabt. Dann hätten wir große Schwierigkeiten gehabt.
Yeah. Und wie war Wittenberg damals, 84?
Ja, das Erste, was uns aufgefallen ist, in der ganzen DDR, das ist alles sehr... zerfallen war, alles schwarz durch den Kohlenverbrauch für die Heizung, so auch Leipzig. Es war eine graue Stadt und mittendrin die bunte Fahnen von der DDR. Also das war das erste Bild, das so aufgefallen ist. Und das war dann auch natürlich das Neue. Wir hatten in Brasilien gehört, da wurde eine Mauer gebaut, Deutschland ist geteilt und ich konnte das alles jetzt auch miterleben, wie es damals war.
Geraldo, du fotografierst ja sehr gerne. Hast du damals auch schon Fotos gemacht, als du unterwegs warst?
Ja, das war auch ein Vorteil, den ich hatte, um hier nach Deutschland zu kommen. Ich hatte schon in Brasilien eine kleine Kodak gekauft. Diese kleine, heute würde man fast sagen, Einwegkameras, wo man noch den Blitz mit so einem Pulverding auslösen musste. Da habe ich sogar einige Fotos auf der Reise machen können und konnte dann hier in Deutschland wirklich eine Spiegelreflexkamera kaufen und habe dann auch viel fotografiert und mache ich bis heute auch noch.
Nachdem du hier in Neuendettelsau gewesen bist, ging es ja dann irgendwann zurück nach Brasilien und du bist ja dann relativ bald fertig gewesen mit dem Studium.
Ja, ich bin, als ich hier den Austausch beendet habe, bin ich gleich zurückgekommen für ein Praktikum. Damals war es so, wir hatten damals noch kein Vikariat, aber es gab ein 7 Monats Praktikum in einer Gemeinde und ich war damals in Curitiba. Ich hatte das so gewünscht, ich kam hier vom Land und hatte dann meinen Wunsch geäußert, ich möchte gerne mein Praktikum in einer Großstadt machen und dann wurde es Curitiba.
Und Curitiba ist größer als São Leopoldo.
Ja, ja. Curitiba ist eine Millionenstadt und Hauptstadt vom Bundesstaat Paraná.
Und das war dann schon ein Kulturschock für dich wahrscheinlich, in Curitiba zu sein?
Ja, es war schon eine neue Situation. Ich war jetzt nicht nur Student, sondern ich hatte auch Verantwortung in der Gemeinde und war bekannt und habe auch die ganze, manchmal auch Spannung in der Gemeinde miterlebt, wie es in der damaligen Zeit sehr präsent war.
Das war Mitte der 80er Jahre,
was für Spannungen waren das? Das war dann 85, 86. Und diese ganze Entwicklung in Brasilien, die hat genau in dieser Zeit, wo ich Theologie studiert habe, stattgefunden. Und jetzt ist es auch gerade so, dass wir jetzt viele Jubiläen haben. Zum Beispiel die landlose Bewegung, die ist offiziell 84 gegründet worden.
Sag doch mal, was das ist, die Landlosenbewegung.
Also durch den Exodus, die Landflucht, sind immer mehr Bauern am Rande geblieben, wirklich am Rande der Straße. Und die haben sich zu einer Bewegung zusammengesetzt. Und die hatten als Ziel, Land zu bekommen. Und wir haben ja in Brasilien ein krasses System, wo die Landverteilung sehr, sehr ungerecht ist. Also 1% hat fast die Hälfte des Ganzen, 1% der Besitzer haben fast die Hälfte des gesamten Land und die Kleinbauern haben sehr wenig. Und Ziel dieser Bewegung ist heute noch, diese große Fläche gerechter zu verteilen, also eine Landreform. Und diese Bewegung hat Anfang der 80er Jahre begonnen. Das ist auch noch Diktaturzeit. Also die ganze Bewegung, soziale Bewegung, haben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre begonnen. Die großen Streiks, auch bei Volkswagen in São Paulo, die haben die Arbeiter bewegt. 81 wird dann offiziell die Arbeiterpartei gegründet und ich hatte damals schon die Gelegenheit, Lula die Hand zu drücken, wenigstens einmal bei einer Wahlkampagne, damals noch als Bewerber für einen, als Abgeordneter, der heutige Präsident Brasiliens.
Und das war auch in Curitiba?
Nein, das war in São Leopoldo. Aber die soziale Bewegung, die hat dann begonnen, Gründung der Arbeiterpartei, die Bewegung der Landlosen. Und São Leopoldo war daran auch immer beteiligt. Wir als Theologiestudenten natürlich waren wir auch interessiert, was passiert in diesem Land. Und auch in der Kirche gab es eine Öffnung für soziale Themen. Da zum Beispiel, wir haben ja immer ein Jahresthema für die Kirche. Und 82 hat die Kirche ein mutiges Jahresthema ausgesprochen. Land Gottes, Land für alle. Das war eine Antwort auf die soziale Ungerechtigkeit, die in Brasilien war und noch ist, besonders auf dem Land. Und das hat dann auch die Bewegung in der Kirche hineingebracht, also 82. Und das war noch sehr präsent, auch in der Gemeinde, wo ich war, obwohl es in der Großstadt war.
In der Regel gibt es ja mehrere Gruppen in so einer Kirche. Wie fühlte sich das dann an in Curitiba in den 7 Monaten?
Da konnte ich das ganz leibhaft spüren. Zum Beispiel die Jugendgruppe. Da gab es eine Gruppe, die sich für Menschenrechte eingesetzt hat und dabei auf Demos auf der Straße ging. Es gab auch eine andere Gruppe, die hat das abgelehnt, weil sie eher evangelikal orientiert war und der Meinung war, Glaube und Politik dürfen sich nicht berühren.
Und wie hast du es dann gehalten? Musstest du in beiden Gruppen aktiv sein?
Ich als Praktikant musste mich natürlich sehr viel anpassen, aber es war auch spannend. Ich durfte ja diese ganze Diskussion mitbekommen, auch im Vorstand mit meinem Mentor, und es waren zwei Pfarrer in der Gemeinde, und einer Kollege war gerade neu in der Gemeinde angekommen, und sein Aufgabefeld davor war genau die Betreuung von Landlose, die ihr Land verloren hatten durch den Bau von dem Staudamm in Itaipu. Also er brachte diese soziale Einstellung in der Gemeinde in Curitiba ein, und natürlich hat das auch viele Konflikte ausgelöst.
Ich denke, da hast du manche Nacht auch nicht so ruhig geschlafen, oder?
Nein, das war nicht einfach, und persönlich war bei mir die Diskussion Wohnung. Das war ein Problem für die Bevölkerung, obwohl der Vorsitzende der Gemeinde einer der größten Immobilienbesitzer war, tingelte ich manchmal von einer Pension zur anderen, weil die Gemeinde keinen richtigen Ort für Wohnung fand, für mich als Praktikant. Und das war auch die Situation von vielen Menschen in der Großstadt, die dann in der Favela gelandet sind.
Da konntest du das direkt spüren?
Ich konnte es direkt spüren, und ist sogar auch zu einem Vorfall gekommen, wo es zur Polizei gab, weil ich einen Hieb abbekommen habe in der Pension, Streitereien, weil wir gestreikt haben, nicht gezahlt haben, weil das Wasser immer kalt war. Und
da hast du was abgekriegt.
Da habe ich was abgekriegt. Also es gab schon spannende Momente, und das war das Interessante, dass ich den Alltag den Menschen sehr nah erleben konnte. Auch schon damals hatte ich Kontakt mit Jugendlichen, die drogenabhängig waren. Und die ganze Diskussionen dann auch in alternative Kneipen oder bei Demos, die waren dann sehr interessant.
Darf man sich einen Praktikanten, der in São Leopoldo in den Neuen Detelsau studiert hat, als einen politischen Menschen vorstellen in Curitiba?
Ich hatte viele Impulse bekommen. Die Befreiungstheologie war ja in den 80er Jahren sehr präsent in Brasilien. Die war in den Gemeinden präsent. Und auch hier in Neuendettelsau war immer sofort die Frage, was kannst du denn berichten, was ist denn diese Befreiungstheologie? Und wir haben das hier auch im Hause sehr oft diskutiert. Wir hatten ja noch es gab ja noch das Missions- und Diaspora-Seminar, und da hatten wir dann auch einen Unterricht Missionstheologie. Und dann war natürlich auch die weltweite theologische Bewegung im Gespräch, dazu auch die theologische Befreiungstheologie. Aber hier an der Augustana habe ich gut in Erinnerung, im Fach Neuen Testament war Stegemann neu, und er hatte ja auch geschrieben über die sozialen Zustände in Jesuszeiten. Das waren dann interessante Gespräche unter uns.
Du bist ja, nachdem du in Curitiba gewesen bist, auch dann Pfarrer geworden. Richtig?
Ja.
Oder ging das übergangslos?
Ja, ich kann sagen, es war einfach, wie es vorgesehen war. Nach dem Praktikum bin ich dann zurückgegangen nach São Leopoldo, hatte da noch einige Fächer zu belegen, habe dann meine Abschlussarbeiten geschrieben und habe dann die Approbation bekommen. Und da war es noch so, dass wir dann sofort entsendet wurden in eine Gemeinde mit voller Verantwortung als Pfarrer für diese Gemeinde.
Und wo bist du hingekommen?
Das war eine große Frage. Wir waren eine große Gruppe, und der damalige Kirchenpräsident Brackemeyer hat gefeiert, weil endlich konnten alle Stellen besetzt werden. Aber unsere Frage war, wo kommen wir jetzt denn hin? Es waren auch schon einige Stellen im Amazonasgebiet. Und ich habe dann eine Stelle bekommen im Bundesstaat Espírito Santo, was für mich auch Neuland war, kannte ich nicht, war ich noch nie gewesen. 2500 Kilometer entfernt von meiner Heimat.
Also du wusstest nicht, wo du hinkommen würdest. Du wurdest ins Flugzeug gesetzt und bist dann angekommen.
Nein, im Flugzeug nicht, im Bus. Damals war Fliegen noch viel zu teuer. Aber ich habe dann die Entsendung bekommen, akzeptiert, bin in Kontakt getreten mit der Gemeinde, die das auch noch bestätigen
aber musste. Per Brief wahrscheinlich.
Das dann per Brief. Und ich hatte dann die Gelegenheit, Espírito Santo kennenzulernen und hatten dann eine Rundreise, weil ich noch im Chor von der Theologischen Hochschule sang. Und wir hatten eine Tournee genau in Espírito Santo. Dann war ich im Juni da, konnte viele Gemeinden treffen, bin dann zurückgefahren mit dem Chor. Und Anfang August war ich dann da als der neue Pfarrer in der Gemeinde.
Glückliche Fügung, dass du erst als Chormitglied da warst und dann als Pfarrer.
Ich wusste schon wenigstens, wo ich mich bewegen würde.
Wie war es als junger Pfarrer, da einzusteigen in Espírito Santo?
Ja, es war eine ganz schwierige Zeit. Es war eine große Gemeinde. Ich war 25 alleine in ein riesiges Pastorat. Und es waren doch viele Aufgaben da. Es waren ja auch die Filialgemeinden. Und meine Zeit war sehr beschäftigt. Also ich hatte meinen Terminkalender immer voll mit Gottesdiensten, Hochzeiten, Beerdigung und alles, was so dazu gehört. Konfirmandenunterricht und so weiter.
Hattest du den Eindruck, du kannst da gestalten in der Gemeinde oder ging es erstmal darum, anzukommen?
Ich hatte schon bei meinem Beginn auch strategisch überlegt, wie möchte ich meine Arbeit beginnen. Und natürlich, die Gemeinde hatte schon eine Erfahrung gemacht, die nicht so gut gelungen war mit jemandem, der entsendet wurde, erste Pfarrstelle, und war dann am Anfang auch etwas skeptisch. Und dann wusste ich, ich musste zuerst mal ankommen und habe das dann auch ganz programmatisch durchgesetzt, dass ich in der ersten Zeit, ich war ja alleine, dass ich sehr viele Besuche gemacht habe, um die Leute mal kennenzulernen, habe bei den Bauern geschlafen und konnte den Alltag zuerst mal kennenlernen. Und dann war ich manchmal von Dienstag bis Freitag unterwegs und dann Samstag, Sonntag in der Kirche bei den Mitgliedern, habe die gleichen Menschen nochmal getroffen, die ich in der Woche kennengelernt hatte. Also das war mein Einstieg, dass das Besuchsprogramm für mich programmatisch war und auch viel zuzuhören und überlegen, was ist jetzt schon möglich, was ist nicht möglich, wo kann man was Neues gestalten.
Aber das war dann eher auf dem Land.
Das war nochmal auf dem Land, nochmal mit Kleinbauern in den Gebirgen von Espírito Santo.
Und bist du da auch geritten oder wie bist du rumgekommen?
Nein, da hatte ich schon ein Auto, am Anfang einen alten Fiat, der manchmal ging, manchmal auch nicht. Aber die Straßenverhältnisse waren manchmal sehr, sehr rudimentär. Aber ich hatte eine zweite Wahl, ich hatte auch ein Cross-Motorrad. Damit bin ich dann hingekommen in die letzte Ecke, wo eine Beerdigung stattgefunden hat.
Also auf dem Motorrad zu den Beerdigungen.
Genau, wenn die Straßenbedingungen nicht erlaubt haben, dass ich mit dem Auto hinkam, dann kam ich mit dem Motorrad oder zuletzt auch mal nur zu Fuß.
Also ein sehr flotter Pfarrer.
Genau, ich war ja noch jung, hatte viel Kräfte und es war dann auch Sport nebenbei.
Du hattest ja vorhin von Curitiba erzählt, dass es da auch diese politischen und sozialen Fragen gab. Spielten die dann in Espírito Santo wieder eine Rolle?
Genau, das war eine Fortsetzung. Es hat sich ja schon entwickelt, 3-4 Jahre. Aber auch in Espírito Santo war die landlose Bewegung sehr präsent, besonders im Norden. Nicht so viel da, wo ich Pfarrer war, aber im Norden gab es eine große Landflucht und auch viele, die übrig geblieben waren und die sich jetzt auch in dieser landlosen Bewegung beteiligten. Und wir als Gemeinde, mein Vorgänger hatte da schon viele Schritte getan. Er war in der Arbeit von der landlosen Bewegung aktiv und ich habe viele Sachen dann auch sofort übernommen und habe diese Themen dann auch in der Gemeinde angesprochen.
Und wie kam das an?
Unterschiedlich. Es gab natürlich Gegenwind, aber es gab auch eine Gruppe, die es erwartet hat, dass ich das weiterführen würde, diese Begleitung von die sozialen Bewegungen. Und dann haben wir auch viel organisiert. Wir haben Besuche organisiert für diese Zeltlager. Wir haben Essen gesammelt, wir haben Spenden gesammelt. Und das war dann immer kontrovers. Einige haben sehr viel engagiert mitgeholfen, waren sehr dankbar für diese Öffnung, weil für diese Bauern war es auch eine neue Welt, mal dabei zu sein. Was ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt mal 7 Monate oder ein Jahr unter eine kleine Hütte lebe?
Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Bauern haben mit den Landlosen zusammen irgendwo gelebt?
Wir haben die besucht. Also es gab diese Zeltlager, das waren manchmal 800 Familien am Rande der Straße, Tausende von Menschen.
Auf dem Land oder in der Stadt?
Auf dem Land oder an die Vorstädte der Stadt. Das gab es in ganz Brasilien überall. Oder da, wo ein Grundstück brach lag. Und das war auch die Voraussetzung für diese Landreform. Wenn ein Großgrundbesitzer eine große Fläche hatte, die nichts produzierte, dann konnten die Bauern sagen, das wollen wir haben.
Und die hatten kein Land?
Die hatten kein Land. Haben sich dann organisiert, haben da ihren Lager aufgebaut und gekämpft, um das Land zu bekommen.
Sind sozusagen Landbesetzer.
Die haben es besetzt. Das Motto war besetzen, durchhalten und dann produzieren.
Und da seid ihr mit der Kirchengemeinde hingefahren?
Da sind wir hingefahren, haben Spenden mitgenommen, die da verteilt und auch da übernachtet und zusammen gefeiert.
Und du hast gesagt, dass auch Bauern mitgegangen sind, also Leute aus deiner Gemeinde, die eigentlich selber eine Landwirtschaft hatten, die haben sich dann solidarisiert mit den Leuten und sind da hingefahren.
Die sind da mitgefahren. Und diese kleinen Gruppen, die mitgefahren sind, die haben auch eine neue Perspektive eingebracht in der Gemeinde. Eine andere Sache war, wir hatten ja große Schwierigkeiten auch im Land, was Gesundheit betrifft. Da haben wir auch Menschen vom Land mobilisiert und haben eine große Demo in der Hauptstadt gemacht. Das war auch einmalig und zum ersten Mal für viele von diesen Bauern, dass sie gesehen haben, auch mit unseren Zusammenhalt, unsere Demonstration, können wir was erreichen.
Diese Landlosen, du sprachst vorhin an, dass es die Bewegung zumindest noch geben würde. Gibt es auch diese Landlosen noch in dieser Form?
Gibt es noch, und es ist ja natürlich auch so, dass viele Land bekommen haben und heute auf diesem Land weiter leben. Und das ist ein Grund, dass Brasilien viele Nahrungsmittel auf dem Land noch produziert. Also diese kleinen Bauern, die sind in Brasilien noch für 70% für die Lebensmittel verantwortlich, für die Produktion. Also das, was im Land gebraucht wird an Reis, Schwarzbohnen, Gemüse, das kommt nicht von den großen Grundbesitzer. Die bauen Soja, Mais oder was anderes an oder Kaffee oder haben besonders Viehzucht. Aber das Alltägliche, was auf dem Markt zu finden ist, das kommt von den Kleinbauern, obwohl sie eine kleine Fläche des gesamten Landes haben.
Dann hat sich ja der Einsatz doch gelohnt.
Ja, das hat sich gelohnt. Und auch, ich konnte das jetzt ja verfolgen, es ist ja schon eine Weile her, durch diesen Kontakt mit der Landlosenbewegung ist auch das ganze Thema, wie bauen wir an? Es wurde damals massiv Gift genutzt und dann kam auch der Vorschlag von der Kirche oder die theologische Aussage, wir als Christen können das nicht verantwortlich so weitermachen. Wir sind auch als Christen verantwortlich für die Natur und das wurde auch ganz konkret umgesetzt, dass wir Projekte gemacht haben, wo Bauern umgestiegen sind und dann ökologisch produziert haben. Und das hat sich weiterentwickelt, geht bis heute. Und einige Familien, die damals begonnen haben ohne nichts können heute ihre Kinder und gut ernähren und haben eigentlich einen Wohlstand erreicht in diese 30, 40 Jahre.
Und die waren schon die ersten ökologischen Landwirte.
Genau. Und das ist dann eine große Freude. Ich war gerade bei einem Bauern, als die Olympischen Spiele in Rio stattgefunden haben. Und dass er sagt mit großem Stolz, das, was die Athleten da essen an Gemüse, haben wir hier von unserer Kommune Santa Maria de Jetibá geliefert. Das war so eine Anfrage. Sie wollten gesundes Essen haben. Und dann waren sie ganz stolz, das können wir jetzt tun.
Das ist natürlich eine tolle Werbung, wenn man sowas dann machen kann. Wenn man so wie du viele Jahre dann in dieser ersten Gemeinde ist und wenn ich das richtig im Blick habe, hast du ja da auch deine Frau kennengelernt.
Genau.
Und hast deine Familien gegründet. Was kann einen dann noch locken? Dann kann man doch eigentlich sein ganzes Leben da bleiben.
Ja, ich bin in meine erste Gemeinde 10 Jahre geblieben. Und dann habe ich schon überlegt, es ist ja so, in 10 Jahren entstehen doch viele Beziehungen. Ich habe die ganze Entwicklung von Familien miterlebt, war bei der Hochzeit dabei und jetzt waren die Kinder schon groß und dann dachte ich, ja, die auch noch konfirmieren, vielleicht auch wieder die Kinder trauen, das wäre zu viel und dann kommt man auch nicht mehr weg. Und dann habe ich mich beworben an eine neue Stelle und mit 10 Jahren habe ich dann gewechselt in meine zweite Pfarrstelle.
Wo war dann die zweite Pfarrstelle?
Das war auch in der Nähe von der ersten, in eine andere Kommune, eine andere Situation. Aber wir sind dann da in der Nähe geblieben, auch weil meine Frau berufstätig war in der Kommune und da ließ es sich vereinbaren, dass wir nicht in die gleiche Kommune wohnten, aber sie konnte dann zur Arbeit fahren. Das war nicht so weit weg.
Ein paar Jahre später habt ihr dann aber einen ganz großen Sprung gewagt und du bist im Rahmen eines Austauschprogramms mit einer Familie nach Breklum gezogen.
Ja, als ich dann in meiner zweiten Pfarrstelle war, da war ich 6 Jahre, dann bekam ich eine Einladung von der Kirchenleitung. Wir hatten davor mal so eine Umfrage beantwortet, wer Interesse hätte, wer Möglichkeiten hat, an einem Austausch mit anderen Kirchen teilzunehmen. Und dann habe ich diese Einladung bekommen. Zuerst waren 3 Kollegen vorgeschlagen, 2 haben dann abgesagt und dann hatte ich die Wahl, ja oder nein zu sagen. Und die Stelle war in Breklum in Schleswig-Holstein.
Für unsere Hörerinnen und Hörer muss man sagen, Breklum ist sowas wie Neuendettelsau, nur noch ein bisschen verschlafener und ganz im Norden, oder?
Ja, in Nordfriesland, aber auch ein sehr schöner Ort, wo ich dann 8 Jahre verbracht habe.
8 Jahre, was hast du dort gemacht?
Ich habe gearbeitet in Breklum, da gibt es eine Tagungsstätte, die auch Bildungsarbeit macht. Das war eine Aufgabe in diese Tagungsstätte, das Christian-Jensen-Kolleg, ist genannt nach dem Gründer von der Mission da, Veranstaltungen organisiert habe mit Kollegen und Kolleginnen, aber auch die Partnerschaft gepflegt habe zwischen die damals nordelbische Kirche und die lutherische Kirche in Brasilien.
Also eigentlich ganz ähnliche Dinge, wie du jetzt auch machst.
Ja, das war schon ähnlich. Die Bildungsarbeit hatte einen Schwerpunkt. Noch etwas mehr als, natürlich haben sich die Zeiten ja auch verändert und die Situation ist heute etwas anders.
Deine Kinder sind ja dann dort zur Schule gegangen?
Ja, wir sind als Familie gekommen, 2 noch relativ kleine Kinder, 9 und 6. Der Sohn ist 4. Klasse gelandet und die Tochter wurde da eingeschult.
Das ist ja immer eine spannende Erfahrung, wenn man mit den Kindern irgendwo hinzieht und schauen muss, wie sie in der Schule ankommen, wie sie sich vielleicht mit Freundinnen und Freunden arrangieren. Was war das für eine Erfahrung für euch als Familie, nach Deutschland zu kommen?
Die große Herausforderung war genau, obwohl ich Deutsch konnte, die Familie nicht, meine Frau nicht und die Kinder auch nicht. Und das war dann besonders schwierig für den Sohn, der ja schon zur Schule gegangen war in Brasilien, musste sich anpassen und sich hart durchkämpfen. Für die Tochter war es etwas einfacher, weil sie in Deutschland eingeschult wurde und hat damit auch die Sprache sofort gelernt. Aber als Kinder ging es mit der Sprache sehr gut. Mit der Integration hatten sie auch Schwierigkeiten, obwohl sie nicht anders aussahen als die Kinder in Nordfriesland.
Und einen sehr deutschen Nachnamen haben.
Und keinen unbekannten Namen hatten. Aber es gab doch kulturelle Auseinandersetzungen und auch manchmal auch harte Zeiten für die Kinder.
Ja. Ihr wart ja dann 8 Jahre lang hier.
Ja.
In Bricklum. Was heißt hier? In Bricklum. Und dann seid ihr wieder als Familie nach Espírito Santo zurückgekehrt.
Ja, wir sind dann nochmal zurückgekehrt. Der Vertrag war dann zu Ende, der Austauschprogramm war zu Ende und wir sind zurückgekehrt nach Espírito Santo, wo ich nochmal eine neue Gemeinde übernommen habe.
Das war dann auch wieder ein Kulturschock, oder?
Das war nochmal genauso eine Herausforderung wie das Hierherkommen. Das Zurückkommen war auch nicht einfach. Zuerst hatte ich einen Teil der Geschichte Brasiliens verpasst. Und das war schon eine Lücke und musste mich dann nochmal neu anpassen in Brasilien.
Welchen Teil der Geschichte Brasiliens hast du verpasst?
Ich habe genau der Wandel verpasst, als die Arbeiterpartei die Regierung übernommen hat.
Wann war das?
Das war 2004. Also Lula war gerade gewählt und dann bin ich gegangen. Und als ich zurückkam, hatte er dann sein zweites Mandat schon beendet, also die 8 Jahre. Und es war gerade gewählt Dilma Rousseff, die Nachfolgerin, die erste Präsidentin Brasiliens.
Und hatte sich das Land dadurch stark verändert?
Das war mein Vorteil, weil ich jetzt ja von außen Brasilien betrachtet habe, habe ich die große Veränderung wahrgenommen. Also es war schon eine große Veränderung in diese 8 Jahre. Auch in unseren Gemeinden auf dem Land haben wir das gemerkt, dass sich da viel verändert hat.
Woran merkt man das, wenn man dann in der Gemeinde tätig ist?
Das merkt man zuerst an die Infrastruktur, was sich verbessert hat an Schule, an Straßen, an Gesundheitsversorgung, aber auch, welche Themen dran sind. Dass man in der Kommune mit mal ein Rat hat für Gesundheit, wo auch Menschen aus der Gemeinde sich beteiligen können, außer die offizielle Politiker. Also das sind alles neue Sachen gewesen. Oder wie wird jetzt die agrarökologische Landwirtschaft gefördert? Welche Möglichkeiten haben jetzt die Bauern und so weiter? Also das waren die wichtigsten Sachen, die ich gemerkt habe, was sich da verändert hat. Natürlich war noch nicht alles, wie man sich das natürlich gewünscht hat, aber es gab große Veränderungen in dieser
Positive Zeit. Veränderungen.
Positive Veränderungen.
Auch hin zu mehr Demokratie.
Hin zu mehr Demokratie, zur Beteiligung, dass die sozialen Bewegungen Raum hatten, überhaupt an der Gesellschaft teilzunehmen.
War es dann überhaupt noch nötig, an Protestformen teilzunehmen, wie für die Landlosen, was du 20 Jahre zuvor noch stark gemacht hattest? Oder hat sich das ergeben, weil sich das Land verändert hat?
Die Bewegungen sind weitergegangen. Es war jetzt eine andere Form vom Dialog mit der Regierung, aber die gingen weiter. Die Landlose, die Indigene, die sind auf der Straße gegangen, auch während der Regierung von Lula, weil sie in verschiedene Sachen auch noch nicht zufrieden waren und mit Recht auf die Straße gegangen sind. Da muss sich noch viel ändern, weil ein Land kann sich nicht in so wenig Zeit so verändern, was in 500 Jahre Geschichte entstanden ist.
Und gab es diese Spannungen, von denen du berichtet hast, weiterhin in der Gemeinde? Oder würdest du sagen, da hat sich auch viel verändert?
Die Spannungen sind wieder neu gestaltet worden. Und ich habe ja genau die Zeit erwischt, als ich zurückkam, dass sozusagen die politische Elite sich nochmal zusammengesammelt hat weil sie gemerkt haben, Lula hatte schon zweimal gewonnen, Dilma hatte gewonnen. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie wieder an der Macht. Und dann kam diese ganze Phase, wo Dilma ja dann abgesetzt wurde, dann kam der Stellvertretende und dann schließlich kam das zur Wahl von Bolsonaro, wo die Rechtsparteien wirklich sehr großen Fortschritt gemacht haben und das Land 50 auf 50 gespaltet war. Also es war nochmal eine sehr spannende Zeit. Und einige haben dann gesagt, ja, wir beneiden dich. Du gehst jetzt wieder.
Und du bist ja dann wieder nach Neuendettelsau gekommen.
Neuendettelsau war jetzt zum zweiten Mal, weil ich ja hier am Austausch als Student teilgenommen hatte. Also der Ort war nicht neu und ich wurde dann aufmerksam auf diese Ausschreibung von Mission einer Welt und habe mich dann beworben. Die Kinder, der Sohn war damals schon hier geblieben. Die Tochter war mit uns zurückgekommen nach Brasilien, ist dann aber auf eigene Faust wieder zurückgekommen nach Deutschland, hat hier ihr Abitur nachgeholt. Das war auch ein Grund, dass wir sagen konnten, jetzt ist es noch einfacher, wieder in Deutschland Fuß zu fassen.
Also diesmal habt ihr nicht die Kinder mitgenommen, sondern die Kinder haben euch sozusagen hergelockt.
Genau, es war ein Grund zum Teil, hierher zu kommen und hier wieder zu arbeiten.
Man sagt ja, die Franken seien nicht die gesprächigsten Menschen, aber du bist jetzt schon so lange hier. Wie würdest du sie beschreiben, die Leute, die hier diesen Landstrich bevölkern?
Zuerst mal kann man sagen, es sind sehr bodenständige Menschen. Also die Franken sind mit Franken verbunden. Und ich würde sie so beschreiben, sie sind zuerst mal stehen für ihre Heimat oder ihr Ort hier in Franken, aber sind auch offen und interessiert an fremde Kulturen. Also ich habe schon gemerkt, dass manchmal auch interessante Gespräche zwischen einem Brasilianer und einem Franke entstehen können. Besonders wenn man das Thema anspricht, naja, auch in Brasilien gibt es Franken oder Hunsrücker oder Pommern.
In Neuendettelsau kommt ja immer wieder die ganze Welt zusammen. Wie geht's dir, wenn du hier bist? Du bist ja jetzt schon einige Jahre in Neuendettelsau und triffst dann Leute, die aus Brasilien kommen und für ein paar Wochen oder für ein Jahr hier in Neuendettelsau oder in Mittelfranken sind. Geht da dein Herz auf?
Ja, das ist, ich würde sagen, ist ein Privileg, dass ich diesen Überblick habe durch meine Lebensgeschichte und vieles für mich fast als selbstverständlich ist. Und dass ich diesen ganzen Weg schon irgendwie gegangen bin, auch die ökumenisch und kulturelle Gespräche, das ist schon eine Entwicklung von langer Zeit. Und dann finde ich es wirklich ein Privileg, hier in Neuendettelsau zu arbeiten und so viele Menschen aus Tansania, Papua-Neuguinea und der ganzen Welt hier treffen zu können. Und feststellen, wir haben auch Verbindungen oder Themen, die uns gemeinsam betreffen oder interessieren.
Ein besonderes Thema, für das du eingesetzt bist, ist ja 200 Jahre lutherische Präsenz in Brasilien. Was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff?
Ja, das ist ein Jahr 2024, wo die lutherische Kirche in Brasilien Dankbarkeit ausdrückt für ihre Geschichte in diesem Land. Eine kleine Kirche, die entstanden ist, etwas anders als zum Beispiel in Papua-Neuguinea, durch Missionierung. Die Kirche in Brasilien ist entstanden durch die Auswanderer und die Verbindung mit Neuendettelsau, die hat stattgefunden, weil die Brasilianer, also die Kirche, damals geistliche Pfarrer gesucht hat, um diese Menschen in Brasilien zu betreuen. Und hier aus Neuendettelsau wurden etwa 140 Pastoren, Pfarrer ausgesandt nach Brasilien.
140?
Genau. Und da beschäftige ich mich jetzt genau mit den Biografien dieser Menschen. Und es gibt ja auch noch einige Zeitzeugen, die in Brasilien lange Zeit gearbeitet haben und heute noch erzählen können. Und das hilft auch noch mal, um diese Geschichte aufzuarbeiten, weil auch viele Schätze der Geschichte der Kirche in Brasilien nicht in Brasilien zu finden sind, sondern hier in Franken oder in Deutschland.
Diese Verbindung Neuendettelsau, Brasilien, das ist ja genau das, was auch dich ausmacht. Ist deine Geschichte auch Teil deiner Arbeit?
Ja, meine Geschichte ist auch Teil dieser Arbeit und das ist eine Sache, die ich jetzt schon mehrmals auch beteiligt war an Projekten und Programmen und gefragt wurde, weil ich das einfach erlebt habe und so erzählen kann, wie gestaltet sich das jetzt weltweit und wie ist das zwischen Kulturen, wie geht man damit um, wie ist das mit der interkulturellen Sensibilität. Also finde ich schon ein wichtiges Thema.
Und auch eine besondere Sache, dass du dich mit deinen Gaben, aber auch mit deiner Geschichte hier an dieser Stelle einsetzen kannst.
Ja. Und immer wieder auch Verknüpfungen und Beziehungen finden kann.
Wunderbar. Wir sind ja immer wieder darauf angewiesen, dass wir Projekte fördern können, auch durch Spenden. Darum die Frage, wenn du 300 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Für Bildung, für medizinische Hilfe, für diakonische Arbeit?
Die Kirche in Brasilien hat sehr viele diakonische Projekte. Und ich würde mich dann entscheiden für ein diakonisches Projekt, hat auch mit Gesundheit zu tun. Und dieses Projekt kenne ich schon seit Beginn auch meine Tätigkeit als Pfarrer. Das ist ein Albergue, also ein Haus, wo Menschen aufgenommen werden, die in der Großstadt eine Behandlung machen müssen. Besonders bei Krebsbehandlungen, wenn sie manchmal wochenlang für Bestrahlungen oder andere Behandlungen da sein müssen. Da werden sie dann aufgenommen in diesem Haus. Das ist das Albergue Martin Lutero in der Hauptstadt von Espírito Santo, Vitória.
In Vitória. Vielen Dank. Wenn du auf deine vielen Reisen zurückblickst, eigentlich könnte man ja dein ganzes Leben als Reise beschreiben, du bist ja ein Wanderer zwischen Welten. Wofür bist du dankbar?
Ich bin zuerst dankbar, dass ich das überhaupt machen kann. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Bauernsohn, der da an der Grenze mit Argentinien irgendwo geboren ist, dass der irgendwann mal die Möglichkeit hat, die Welt zu kennen. Ich hatte diese Möglichkeit und deswegen bin ich dankbar, dass ich das konnte und kann. Und auch dankbar besonders für alle Menschen, die es ermöglicht haben. Und da wäre die Liste sehr groß. Das geht durch die Ausbildung, das geht durch die Aufnahme in verschiedene Gemeinden. Und also dafür bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte und auch die Möglichkeit, dass ich heute hier sein kann.
Was macht dich nachdenklich?
Was mich nachdenklich macht, ist diese ganze Entwicklung heute weltweit. Und wenn ich zurückschaue, was ich erlebt habe an positive soziale Entwicklungen oder auch politische Entwicklung, das merke ich heute, es geht rückwärts. Wir sind schon weiter gewesen und gehen wieder zurück. Das haben wir in Brasilien besonders bemerkt durch die Rechtsregierung von Bolsonaro. Und das macht mich nachdenklich, weil es weltweit so weitergeht, Kriege und politische Entwicklungen. Und auch die Entwicklung innerhalb der Kirche. Einmal hier in Deutschland, dass die Kirche nicht nur Mitglieder verliert, sondern auch Einfluss in der Gesellschaft. Und andererseits zum Beispiel in Brasilien, dass Kirchen mehr Macht haben und mehr Einfluss in der Gesellschaft haben, aber ein Einfluss, der nach meiner Perspektive negativ ist. Dass man nochmal zurückkommt zu Vorurteile, Rassismus und Welteinstellungen, die ich eigentlich dachte, das ist schon vorbei.
Und was gibt dir Hoffnung?
Hoffnung habe ich immer wieder, dass auch in schwierige Zeiten manchmal ganz wenige Menschen dabei geblieben sind, nicht aufgegeben haben, immer wieder Hoffnung gehabt haben und dass diese Hoffnung nicht vergebens gewesen ist. Also es hat was gebracht, wenn manchmal auch einige gesagt haben, das sind einige Spinner, die nicht mitmachen, was gerade an der Zeit ist. Sie haben andere Zeichen gesetzt und diese Zeichen haben uns weitergeholfen als Land, als Kirche oder auch als Menschheit auf dieser Erde.
Vielen Dank, Geraldo, für dieses spannende Gespräch.
Ja, ich danke auch ganz herzlich. Es war ein Vergnügen.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team, für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit deiner Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.